Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Fragen an den Autor. Heute Heinz Haber zu dem Buch Stirbt unser blauer Planet? Gesprächspartner ist Bernd Schulz.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Meinen jüngsten Schnupfen, der mich heute etwas behindert, verdanke ich wohl der Ölkrise. Denn aus Sparsamkeitsgründen wurde die Heizung des Hauses, in dem ich wohne, gedrosselt. Ich nehme an, dass ich in meiner Lage nicht allein bin. Nun, wenn's dem Menschen an sein physisches Wohlbefinden geht, so scheint sein Bewusstsein sich ja schneller umzustellen. Jedenfalls hat die Ölkrise schneller und radikaler, wie mir scheint, einen Bewusstseinswandel in Gang gesetzt als das jahrelange Gerede von der Umweltkrise. So ist heute vielleicht ein besonders günstiger Zeitpunkt, in dieser Sendung auf verschiedene Tatsachen hinzuweisen, wie zum Beispiel auf folgende. Die Menschheit hat in den letzten 11 Jahren ebenso viel Erdöl verbraucht wie in den rund 100 Jahren zuvor seit der Entdeckung des Erdöls. 1 Million Jahre brauchte die Natur, um die Energie zu speichern, die wir heute global in einem Jahr verfeuern. Soll die technologische Entwicklung so weitergehen wie bisher, wird sich der Energiebedarf bis zum nächsten Jahrtausend, und das erleben ja wohl die meisten von uns, verhundertfachen müssen. Doch wie schrieb die Bild-Zeitung vor kurzem, 1974 wird gar nicht so schlecht. Volle Auftragsbücher der Industrie sollen uns glauben machen, dass die Krise nur vorübergehend ist. Das Buch, um das es heute geht, zeigt, dass dies ein Trugschluss, ein gefährlicher überdies ist. Ein Zitat aus diesem Buch. Genauso wie die westliche Welt es seit fast 100 Jahren rücksichtslos getrieben hat, wollen auch die Entwicklungsländer ihre Energieansprüche nach dem Motto »heute viel und billig« erfüllt sehen. So etwas kann man natürlich nur machen, wenn man weiterhin das Kapital verzehrt. Wenn man nicht auf das Übermorgen zu achten hat, dann kann man es sich ja leisten, Kühe zu schlachten, statt sich mit ihrer Milch zu ernähren. Die Dinge sehen nicht so gut aus, wie eine Reihe von Energieexperten uns glauben machen will. Das war ein Zitat aus dem Buch »Stirbt unser blauer Planet«. Um das Buch geht es heute in unserer Sendung »Fragen an den Autor«. Es steht übrigens auf der Bestsellerliste des Spiegel. Es ist erschienen in der Reihe »Öffentliche Wissenschaft« in der Deutschen Verlagsanstalt. Und ich bin nun mit meinem Kollegen Professor Heinz Haber, dem Autor des Buches, Physiker und Astronom in München, in einem Studio des Bayerischen Rundfunks verbunden. Schönen guten Morgen, Herr Professor.
Guten Morgen, Herr Schulz, wie geht es Ihnen?
Dankeschön.
Trotz Ihres Schnupfens?
Ja, bis auf das geht es ganz gut. Das Zitat, das ich eben nannte, könnte aus einem politischen Kommentar einer Tageszeitung von heute stammen. Das Manuskript zu Ihrem Buch ist aber sicher älter als die jetzige Ölkrise.
Ja, ich habe es vor etwa einem Jahr geschrieben und es ist dann zur Buchmesse herausgekommen. Und es war gar nicht beabsichtigt, dass dann eine Ölkrise sein soll.
Stirbt unser blauer Planet? Der Titel stammt von Ihrer Frau, wie ich Ihrem Vorwort entnehme. Ein ebenso poetisch klingender wie nüchterner Titel, eine sehr nüchterne Frage. Wir kommen auf die Antwort wohl am Schluss, aber sie wird sicher deutlich werden, schon im ersten Teil unseres Gespräches. Man erwartet natürlich, dass sich ein Physiker, ein Astronom, dessen Forschungsobjekte die Himmelskörper im All sind, anders mit den Problemen der Menschheit beschäftigt als ein Biologe oder vielleicht ein Soziologe. Auf dem Umschlag ist ein berühmtes Satellitenfoto, das die Erde als kleinen, runden, blauen Planeten zeigt, vom All aus. Professor Haber, es gibt Leute, die behaupten, dieses Bild oder ähnliche Bilder, die um die Welt gingen, hätten ein völlig neues Bewusstsein unserer Existenz entstehen lassen. Sind Sie auch dieser Ansicht?
Ja, das ist absolut richtig. Wir haben eigentlich eine völlig neue Ära begonnen, als es uns zum ersten Mal gelang, die Erde von außen zu sehen. Wir sind dermaßen lokalpatriotisch eigentlich aufgewachsen als Menschheit, dass wir glaubten, hier die Erde sei eben der Mittelpunkt des Weltalls, wo wir sind, der ist immer oben. Und in Wirklichkeit haben wir jetzt zum ersten Mal auch alle gesehen auf dem Fernsehschirm mit diesen herrlichen Bildern, dass die Erde eben nur ein Himmelskörper unter vielen ist. Und der Vergleich des Raumschiffes, das durch das Weltall kreuzt, mit uns als Menschheit, als Besatzung, der ist allen so richtig klar geworden. Und gleichzeitig, wie jedes Schiff, hat auch unsere Erde nur eine bestimmte Anzahl von Vorräten. Und wir müssen versuchen, damit auszukommen. Gewisses wird noch nachgeliefert durch den Sonnenschein. Das ist die einzige Energiequelle, die ja dauernd uns zur Verfügung steht. Aber mit der Energiekrise, mit der Ölkrise, glaube ich, haben wir auf unserem Raumschiff mit unserer Menschheit als Besatzung den ersten Schuss vor den Bug erhalten.
Sie haben das Bild von dem Raumschiff, es ist ja ziemlich bekannt, etwas umgewandelt und gesagt, eigentlich gleicht unsere Erde eher einem Luxusdampfer mit Passagieren verschiedener Klasse.
Ja, ich sagte, dass die Industrieländer sind die Passagiere der ersten Klasse und wir lassen uns von den Entwicklungsländern, die ja die meisten Rohstoffe besitzen letzten Endes, von denen lassen wir uns bedienen. Und wir müssen nur aufpassen, dass aus dem Luxusdampfer nicht bald ein Rettungsboot wird, überfüllt und zu sinken droht.
Hier der Hinweis für unsere Hörer zu Hause an den Lautsprechern. Sie können sich, meine Damen und Herren, wie immer in dieser Sendung direkt mit Ihren Fragen an den Autor wenden, indem Sie uns anrufen. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0681, das ist die Vorwahl von Saarbrücken, und die Durchwahl zu unserem Studio 60 26 26. Noch einmal die Durchwahl zu unserem Studio hier in Saarbrücken 60 26 26. Wir sprechen mit Professor Heinz Haber über sein Buch Stirbt unser blauer Planet. Noch einmal die Telefonnummer 60 26 26 in Saarbrücken. Professor Haber, Physiker sind es ja gewohnt, mit großen Zahlen umzugehen. Fangen wir am besten mal gleich damit an. Beim Alter der Erde, da sind sich ja die Physiker nie so ganz einig gewesen. Es kommt Ihnen auf ein paar Millionen Jahre nicht an, circa 4 Milliarden, stimmt das?
Ja, etwa 4,6 Milliarden Jahre, das ist ein jetzt allgemein anerkannter Betrag, ein Datum, das wir Geophysiker und Astronomen eigentlich als rechtssicher ansehen. Und Sie sagten, dass wir natürlich in unserem Geschäft an große Zahlen gewohnt sind, das ist richtig. Wenn man sagt, die Erde sei 4,5 Millionen oder 4,5 Milliarden oder 4,5 Billionen Jahre alt, dann macht das für den Normalverbraucher eigentlich keinen so großen Unterschied. Man darf aber nicht vergessen, dass jeweils der Faktor 1000 dazwischen steckt. So überschätzen wir uns auch beispielsweise als Menschheit völlig. Wir müssen uns in den richtigen kosmischen Maßstäben sehen. Darf ich Ihnen da mal ein Beispiel geben, weil wir gerade beim Alter der Erde sind? Also 4,5 Milliarden Jahre, sagen wir mal kurz. Und die Menschheit ist etwa 500.000 Jahre alt. Das heißt, da sind die ersten Spuren der Gebrauch des Feuers. Vermutlich sind die allerersten aufrechtgehenden Wesen, unsere Urvorfahren, vermutlich noch älter, 1 bis 2 Millionen Jahre vielleicht. Aber dennoch, nehmen wir mal 500.000 Jahre. Das ist ein Zehntausendstel des Erdalters. Nun, das bedeutet, wenn wir das Erdalter mal als ein Jahr nehmen, dann bedeutet das, dass die Menschheit 50 Minuten alt ist. Stellen Sie sich das einmal vor. Das heißt, wir sind also am 31. Dezember, ein Silvestertag, 23:10 Uhr, haben wir erst gelernt, das Feuer zu beherrschen. Und nach diesem gleichen Maßstab sind die Pyramiden 5 Sekunden vor 12 gebaut worden.
Erstaunlich, was der Mensch dennoch in dieser kurzen Zeit bisher alles geleistet hat. Geleistet durchaus in doppelsinniger Bedeutung.
Ja, man würde glauben, ja, dass die Menschheit eigentlich eine ganz große Rolle gespielt hat. Und das liegt natürlich nur in der Perspektive. Wir leben heute und ein Jahrhundert ist für uns eine unerhört lange Zeit. Das kann man gerade noch überschauen, weil das Lebensalter irgendwie damit zusammenhängt. Aber in Wirklichkeit, wenn man einmal die Erde als Persönlichkeit ansieht, ja, dann ist die Menschheit auf ihr eine kleine Episode.
Ist ein Physiker manchmal in Versuchung, wenn er das All betrachtet, mit seiner unendlichen Weite den Menschen eigentlich so schlechthin zu vernachlässigen?
Nein, vernachlässigen natürlich nicht, denn die ganze Betrachtung findet ja letzten Endes in menschlichen Gehirnen statt. Es wäre sinnlos, wenn wir dennoch nicht eine gewisse zentrale Stellung in unserer Betrachtung selber einnehmen würden. Nur, ich glaube, dass man sich nicht ganz so wichtig nimmt und vor allen Dingen bestimmte Themen und Probleme, die die Menschheit angehen, sieht man eben dann in den richtigen Maßstäben. Es steckt darin in meinen Augen einfach, ich möchte sagen, eine gewisse Befriedigung, dass die ganzen Alltagsprobleme werden dann nicht mehr so groß. Und beispielsweise auch das Thema, das wir heute am Wickel haben, ja, die Ölkrise. Die muss man auch in diesen kosmischen Maßstäben sehen. Und da ist es, das habe ich ja versucht in meinem Buch klarzumachen, ist es wirklich schlimm. Sie haben vorhin schon diese eine Zahl erwähnt, dass wir in einem Jahr verbrauchen wir jetzt so viel fossile Energiequellen, wie die Natur 1 Million Jahre gebraucht hat, um sie bereitzustellen. Daran kann man schon sehen, dass wir als Menschheit, obwohl wir nur episodisch auf ihr leben, möchte ich sagen, dass wir dennoch ganz entscheidend eingreifen in diese großen Zahlen.
Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Beginnen wir doch zunächst bei den Ursachen für diesen enormen Verbrauch, der immer schneller ansteigt. Ich meine, das erste Kapitel Ihres Buches, das ungelöste Problem, ist es überschrieben. Es spielt an auf ein Zitat von Huxley, den Sie nach Ihren Worten sehr verehren. Dieses Zitat lautet, ungelöst wird dieses Problem all unsere anderen Probleme unlösbar machen. Es ist angesprochen, das Problem der übergroßen Erdbevölkerung. Wie kam es eigentlich dazu?
Also es ist zur Überbevölkerung, meinen Sie?
Ja.
Oder wie Huxley dazu kam?
Ich meine jetzt, wie kam es zu dieser Überbevölkerung der Erde?
Ja, das
da
ist,
Sie schon mit großen Zahlen eigentlich so gut umgehen,
das
können
ist
wir das ganz nett hier ein paar erfahren.
Also ein ganz erstaunliches Phänomen, der Zuwachs der Menschheitszahl auf dieser Erde. Man schätzt ab, dass zu Christi Geburt etwa 250 Millionen Menschen auf der Erde gelebt haben. Und dann hat es bis zur Renaissance gedauert, bis 1680, bis die Menschheit verdoppelte auf 500 Millionen. Das heißt also, die Verdopplungszeit betrug damals 1.500 Jahre. Und dann hat es bis zum Jahre 1830 gedauert, bis die Menschheit sich wieder verdoppelt hat. Das heißt, diesmal hat es jetzt bloß noch 180 Jahre gedauert. Die Verdopplungszeit hat sich also fast auf ein Zehntel verringert. Und dann hat es nur 100 Jahre gedauert, bis zum Jahre 1930, da waren wir 2 Millionen. Ich habe das selbst erlebt, ich war damals in der Obersekunda, ich erinnere mich noch, als das in der Zeitung stand. Nun, ich habe es erlebt, dass sich die Menschheit wieder verdoppelt hat, beziehungsweise ich erlebe es im nächsten Jahr, 1975, werden wir 4 Milliarden Menschen sein. Das ist also ungeheuerlich. Und diese Steigerungsrate, die Verdopplungszeit, verkürzt sich immer noch weiter. Wir müssen also jetzt damit rechnen, dass wir über 30 bis 35 Jahren uns wiederum verdoppelt haben, sodass wir also in den ersten Jahren des nächsten Jahrtausends werden wir mit 8 Milliarden Menschen auf der Erde rechnen müssen. Und das ist ein ganz ungeheuerlicher Anstieg, der eben den großen nachdenklichen Essayisten Aldous Huxley, mit dem ich persönlich sehr befreundet war bis zu seinem Tode, den hat das so unerhört beunruhigt. Er war der Erste, der schon vor 20 Jahren darauf hingewiesen hat, wenn wir das Problem nicht lösen, dann können wir alle anderen Probleme wie Umweltschutz, wie Energieversorgung und vor allen Dingen schließlich dann auch einfach die Ernährung können wir dann nicht mehr lösen.
Wenn Sie gestatten, Professor Haber, hier noch ein Hinweis für unsere Hörer. Noch einmal unsere Telefonnummer 60 26 26 ist die Durchwahl zu unserem Studio. Die Vorwahl von Saarbrücken 0681. Sie können sich wie immer, meine Damen und Herren, direkt an dieser Sendung Fragen an den Autor beteiligen, indem Sie Ihre Fragen an Professor Heinz Haber zu seinem Buch Stirbt unser blauer Planet richten. Und hier der erste Anruf.
Herr Professor Haber weist auf die Verständnislosigkeit der transitionsverhafteten Religionen hin, auf die inhumane Sorglosigkeit, um mit Mitscherlich zu sprechen. Im 10. Kapitel seines Buches, überschrieben Seid fruchtbar und mehret euch, schreibt er, ich zitiere wörtlich, was den alten Religionsstiftern von Buddha über Moses zu Christus und Mohammed als ein großer Segen erschien, erweist sich heute als ein Fluch. Meine Frage, durch welchen Ausspruch hat Jesus von Nazareth die alttestamentarische Aufforderung, seid fruchtbar und mehret euch, übernommen oder zum Gegenstand seiner Verkündigung gemacht? Ich weiß keinen. Jesus ist nach seinem eigenen Selbstverständnis gekommen, die Menschen zu retten, nicht zu richten. Ich schlage also vor, ihn hier auszuklammern. Eine weitere Frage, und zwar zu Fragen der Methoden der Gebotenbesprengung. Habe schildert Verfahren, die sich global gesehen als unzulänglich und wirkungslos erweisen. Enthaltsamkeit, Zölibat, unfruchtbare Tage, mechanische Methoden, auch die Pille, die nur in hochzivilisierten Ländern wirksam ist, nicht aber in Ländern mit niedrigem Bildungsstand und anderer Mentalität. Meine Frage, warum geht Professor Haber nicht auf die beiden einzigen erfolgsversprechenden Methoden ein, nämlich die Sterilisation, natürlich auf freiwilliger Grundlage, und Schwangerschaftsabbruch?
Bitte schön.
Ja, das sind sehr gewichtige Fragen, die an mich herangehen. Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich nicht so bibelfest bin, um diesen Spruch seid fruchtbar und mehret euch, nun nach Titel, Vers und Buch und zu belegen. Ich bin der Meinung gewesen, vielleicht stimmt es doch, dass das eben ein klassischer biblischer Spruch ist. Nun, es war ein Segen, die Fruchtbarkeit, bis noch vor ganz kurzer Zeit. Und zwar allein deshalb, weil die Menschheit in ihrer Entwicklung, seit sie aus der Höhle kroch und langsam eine Zivilisation und Ackerbau schuf, dass seit dieser Zeit die Menschheit sich mit Klauen und Zehen an das Überleben klammern musste. Und die meisten dieser religiösen Gedankengüter stammen ja aus der Zeit, in der die Menschheit noch vielfach als Nomadenvölker umherstrichen und es sehr, sehr schwer hatten, sich in ihrer Zahl zu vermehren. Da war es also ein absoluter Segen. Noch vor ein paar hundert Jahren war es so, dass eine Bauernfamilie mit möglichst vielen Kindern natürlich dann einfach mehr Arbeitskräfte hatte. Dann die große Kindersterblichkeit, die wir hatten, und auch die Lebensdauer der einzelnen Menschen. Es ist ja doch, die Lebenserwartung ist doch heute, liegt ja schon über 60 Jahre im Schnitt. Sodass also eigentlich durch eine große Kinderzahl bis vor etwa 100 oder 150 Jahren keine Bedrohung für eine Übervölkerung bestand. Im Gegenteil, da war es noch eine Erhaltung der Menschheit als Ganze. Nun zu den Verhütungsmitteln. Ich glaube, dass freiwillige Sterilisation, das ist eine Utopie. Ich glaube nicht, dass dazu gehört ein ganz besonders hoher Bildungsstand, noch höher als der gehört, um die Pille sinnvoll anzuwenden. Stellen Sie sich mal vor, was das heißt, ja, dass ein Mann hergehen soll und soll sich sterilisieren lassen, um dann dadurch die Bevölkerung einzuschränken. Ich glaube, dass das eine Utopie ist. Das wird psychologisch kaum durchzusetzen sein, auch bei dem größten Appell. Und zu einer Zwangssterilisation wollen wir es Gott nicht kommen lassen.
Eine Methode übrigens, vielleicht sollen wir das erwähnen, die in Indien ja sehr propagiert wird.
Ja, und
es dort Massenkliniken gibt.
Ja, und dort allerdings auch noch nicht mal einen kleinen Dent, also eine kleine Beule in die Zuwachs der Bevölkerung in Indien hervorgerufen hat. Und dann das Letzte, was der Zuhörer anschloss, nämlich die Schwangerschaftsunterbrechung, das ist ja, weiß Gott, kein Hilfsmittel, um die Bevölkerung einzuschränken.
Wir werden gleich noch auf einige alternativen Möglichkeiten kommen, die es gibt, um diese Bevölkerungsexplosion möglicherweise etwas einzudämmen. Aber zunächst die zwei weitere Anrufe, bitte.
Wie alt ist die Erde insgesamt, also von ihrer Entstehungsgeschichte an?
Lutz, guten Morgen. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Haber. Und zwar habe ich gehört, selbst dummerweise gar nicht gelesen, in einem großen Teil der deutschen Presse, zum Beispiel Bild-Zeitung, ist so eine Weltuntergangsstimmung heraufbeschworen worden in den letzten Tagen für den 4. oder 5. Januar. Und ich würde mich mal interessieren, wie Herr Professor Haber sich zu diesem, für Problem kann man ja nicht sagen, zu dieser marktschreierischen Sache da stellt. Denn ich glaube doch, dass wir heute so weit sind, dass wenn die Welt dann untergehen würde durch den Gotek, dass wir das doch wissen. Außerdem glaube ich, dass das auf nicht wenige Leute gewisse psychologische Einflüsse hat, die zuletzt vielleicht sogar konjunkturpolitisch bedeutsam sind.
Also zur ersten Frage hinsichtlich des Alters der Erde. Wir haben es vorhin schon genannt, 4,5 Milliarden Jahre, dass wir das überhaupt so genau anzugeben wagen, zeigt schon, dass wir gute Gründe haben. Es wird wohl zu weit führen, da bräuchte ich vielleicht eine Viertelstunde dazu, um Ihnen die Methoden zu erklären, die dazu geführt haben.
Ja, ich glaube, das können wir uns hier sparen.
Zu der Feststellung.
Gleich zum Zweiten. Die Weltuntergangsstimmung hat natürlich ein Physiker verschiedene Möglichkeiten zu erklären, was es da geben könnte, dass die Erde untergeht. Aber das dauert wohl zu lange, um darauf zu warten oder sich davor zu fürchten.
Vielleicht soll ich da zum ersten Thema Erdalter noch einen Satz sagen. Ja. Es gibt also 6 oder 7 verschiedene Methoden der Altersbestimmung des Gesteins, des Ozeans, der Atmosphäre. Und die führen alle in die gleiche Gegend. Die liegen alle so zwischen 3 und 5 Milliarden Jahren. Und das gibt uns eine relative Sicherheit für diese Zahlenangabe. Aber jetzt natürlich zu unserem Kometen Kotek. Zunächst einmal, ich habe mich sehr darauf gefreut, endlich mal in meinem Leben einen ordentlichen Kometen zu sehen. Als Astronom, das ist mir nämlich noch nie gelungen. Ich habe noch nie einen Kometen mit dem bloßen Auge gesehen, weil sie alle relativ schwach waren. Der letzte, Halley 1910, Da war ich ja noch nicht auf der Welt. Dann habe ich auf Coretec gefreut und gerade in den letzten Wochen, da höre ich auch aus der Fachpresse, dass sich die einzelnen Astronomen, die sich mit Helligkeitsschätzungen befasst haben, ihn leider sehr unterschätzt haben. Wir können also froh sein, wenn er so hell wird wie Jupiter, der auch in der Anfangs der Woche, ersten Jahreswoche, mit dem Kometen und Venus zusammen im Himmel steht. Der Komet ist sehr leicht zu finden, weil die beiden hellsten Sterne des Himmels, nämlich Venus und Jupiter, genau da in der Gegend auch stehen. Man braucht nur nach Südwesten zu schauen, vielleicht so ab 4. Januar, dann wird man dort irgendein Gebilde sehen. Nun, die Weltuntergangsstimmung, das ist eine uralte Geschichte. Die Kometen sind eine so merkwürdige Himmelserscheinung. Das sind also Körper, die Sonne umkreisen in ganz langgestreckten Bahnen, Ellipsenbahnen. Die bestehen aus einem losen, zusammengefügten Material. Man hat sie sehr treffend bezeichnet mit einem schmutzigen Schneeball. Und wenn sie in Sonnennähe kommen, dann verdampft das Material und Gase und feine Staubteilchen werden dann vom Sonnenwind, also von diesen Teilchen, die Sonne dauernd ausstrahlt, und auch vom Lichtdruck der Sonne, von der Sonne weggeblasen. Und dadurch entsteht dann ein Schweif und die Leuchterscheinungen kommen dadurch zustande, dass diese Teilchen gewissermaßen im Sonnenlichte fluoreszieren. Und diese Kometen, obwohl sie genau den Himmelsgesetzen folgen, tauchen so unregelmäßig auf. Und in so langen Zeitabständen. Und sie sehen auch irgendwie sehr merkwürdig aus, mit diesem langen Schweif, mit diesem wie ein Flammenschwert, sodass also die abergläubische Fantasie der Menschen immer sich darum bemüht hat, immer sich darum gekümmert hat. Man hat immer geglaubt, das sei nun ein Anzeichen für Krieg und Pestilenz und allerlei Unglück für den Weltuntergang. Ein Komet kann die Erde nicht zum Untergang bringen. Erstens einmal ist 1910 die Erde am 18. Mai 1910 durch den Schweif des Kometen Halley hindurchgeflogen. Das war überhaupt nicht bemerkbar. Diese Gase in den Schweif sind so unerhört dünn verteilt, dass sie in der Atmosphäre absolut spurlos verkraftet werden. Etwas anderes ist, wenn die Kometen, die ja immerhin in ihrer Gesamtheit doch recht schwere Brocken sind, wenn die mal mit der Erde zusammenstoßen. Nun, glücklicherweise ist das Weltall so groß und es ist so leer, dass solche Ereignisse sich außerordentlich selten ereignen. Man hat gerade kürzlich mal versucht zu überschlagen, auszurechnen, wie oft kommt so etwas vor. Die Zahl ist dann doch ziemlich hoch, nämlich etwa einmal in 10 Millionen Jahren kann sich so etwas ereignen. Wir haben vorhin vom Alter der Menschheit gesprochen, in der Gegend von 500.000 seit Beginn der Nutzung des Feuers. Da haben wir also noch die 20-fache Zeit, bis mal sowas passieren könnte.
Da sind schon Katastrophen wahrscheinlicher, die vom Menschen selbst hervorgerufen werden.
Das kann man sagen, ja.
Vielleicht haben wir noch Gelegenheit, oder ich hoffe, wir haben Gelegenheit,
auf also die Also Weltuntergang, keine Sorge, bitte sehr. Ja, Sie brauchen also Sie können ihr bis dahin sonst Ihr Vermögen nicht verprassen, ja?
Aber andere Sorgen haben wir, kommen wir auf die, oder führen wir sie weiter. Das ungelöste Problem nämlich, Sie sprechen im Zusammenhang mit dem Zitat von Huxley, ich wiederhole es noch einmal, ungelöst wird dieses Problem all unsere anderen Probleme unlösbar machen, von einem Standortwechsel, den Sie selbst in der Frage der Entwicklung der Weltbevölkerung vollzogen haben. Wie sieht das aus?
Ja, es ist so gewesen, dass ich in einer Zeit, in der ich studierte und als junger Wissenschaftler, gehörte ich auch zu der optimistischen Schule. Wir waren damals sehr begeistert von den Möglichkeiten, die in unserer Zukunft lagen. Vor allen Dingen, ich habe ja sehr früh begonnen, schon kurz nach dem Kriege, als ich nach Amerika ging. Ich bin einer der deutschen Wissenschaftler, die gleich nach dem Kriege von der amerikanischen Luftwaffe, Armee und Navy nach Amerika geholt worden sind. Und dort haben wir gleich begonnen, das war schon 1946, 1947, die Weltraumfahrt vorzubereiten. Also die Gruppe von Braun hat an einer anderen Stelle gearbeitet. Ich habe mich dann auf das biologische, medizinische gestürzt. Und damals glaubten wir hoffnungsfroh, dass uns das gelingen würde, den Weltraum zu erobern. Nun, es ist uns ja auch gelungen. Aber auch dann, und damals glaubte ich auch noch an diese berühmte Space Frontier, wie man das in Amerika nennt, das heißt das Neuland im Weltall. Und dann ging mir doch nach einiger Zeit auf, das war schon Anfang der 50er Jahre, dass die Weltraumfahrt ja eigentlich letzten Endes dann nur ein paar Astronomen glücklich machen wird, wenn wir dann endlich wissen, wie tief ist die Staubschicht auf dem Monde, wie sieht der Mars eigentlich aus, woraus bestehen die Wolken auf der Venus, diese ungelösten Fragen. Und damals schon habe ich dann mit mir überlegt, wir müssen eigentlich in der Hauptsache Erdforschung betreiben. Denn das ist das Wichtige. Und in dieser Zeit habe ich auch Huxley kennengelernt. Und dann wurde mir dann plötzlich klar, dass die Dinge vielleicht doch nicht mit diesem Optimismus sich werden lösen lassen, den wir glaubten zu haben. Denn die Wissenschaft selber erzeugt ja nicht nur Gutes, nicht nur reinen Fortschritt, sondern sie hat eben auch, ich möchte sagen, Abfälle. Wobei ich jetzt nicht daran denke, an den Schmutz, den die Industrie erzeugt, die berühmte Umweltverschmutzung, davon redet heute ja fast keiner mehr, nachdem jetzt die Energiekrise so große Mode geworden ist. Nein, ich denke auch an intellektuelle Abfälle, um es mal so zu nennen. Das heißt, an die Verwirrung, die entsteht in der Öffentlichkeit über die Anwendung naturwissenschaftlicher Ergebnisse. Denken wir nur mal an das Atom, das ja die Bühne der modernen Welt betreten hat als das Schrecklichste, was die Wissenschaft jemals auf die Beine gestellt hat. Die Atombombe, unter deren Schatten wir ja heute noch leben.
Ich darf da gerade Sie unterbrechen. Ein Kapitel Ihres Buches lautet ja Unser Feind, das Atom. Ein Physiker müsste ja eigentlich, oder man erwartet es von einem Physiker, dass er sagt, unser Freund.
Ja, ich habe ja vor 18 Jahren ist das gewesen, 1955, habe ich ein Buch geschrieben in Amerika, eines meiner ersten Bücher mit dem Titel Unser Freund, das Atom, indem ich auf die friedliche Anwendung der Atomenergie hinwies. Ich wollte damals entgegenwirken jenen, also ich möchte den bösen Namen des Wortes Atom, den wollte ich ein bisschen entgegenwirken. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir schließlich Energiequellen vom Atom im Atom sehen müssen, dass wir durch diese radioaktiven Isotope, die wir nun in großer Zahl herstellen können, dass wir damit hervorragende Forschung betreiben können, vor allen Dingen medizinische Forschung, sowohl in der Diagnose als auch in der Therapie. All diese Dinge habe ich damals dargestellt. Und mittlerweile ist es so, dass von vielen Menschen eben das Atom immer noch als der Feind angesehen wird. Daher dieser Titel dieses Kapitels.
Nochmal der Hinweis für unsere Hörer, meine Damen und Herren. Wir sprechen mit Professor Heinz Haber über sein Buch Stirbt unser blauer Planet. Das Buch ist erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt. Die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, Ihre Fragen an Professor Haber richten können, ist 60 26 26 in Saarbrücken. Die Vorwahl 0681, die Durchwahl 60 26 26. Die beiden nächsten Anrufe bitte.
Den Autor möchte ich fragen, wie er zur Theorie von Professor Einstein steht, dass eine sich drehende Gaswolke, die langsam einen neu aufglühenden Stern bilden will, im Bruchteil einer Sekunde von Masselosigkeit auf Masse, vom Jenseits oder von Gott aus gerichtet werden kann. Und ob er tatsächlich meint, dass wenn auch heute unsere irdischen Stoffe Halbwertzeiten haben, die ein Jahr Millionen werden unseres Sternes aussagen, ob denn tatsächlich vor Jahr Millionen dieser Stern schon so bestanden hat, beziehungsweise noch in früheren Formationen bestanden hat. Zurzeit, heute ist es so, dass diese Gestirne ein scheinbares hohes Alter haben, aber ich glaube doch, dass sich Gott und seine Kraft durchaus den Vorbehalt macht, jederzeit einen Stern zum aufglühenden Stern oder andererseits auch zum abkühlenden Stern hin verändern zu können und jederzeit auch entsprechend Masse in diesen Stern reinzusetzen oder Stoffe, einzelne Elemente in diesen Stern reinzusetzen oder herauszunehmen. Es muss nicht unbedingt vor Jahrmillionen schon so gewesen sein, wie jetzt die Halbwertzeiten der Elemente oder irgendwelche anderen Formationen auf der Erde zeigen.
Was passiert mit dem Kohlenmonoxid, was die vielen Verbrennungsmotoren auf der Erde auspusten? Die Frage also, trennt sich also das Sauerstoffatom wieder von dem Kohlenstoffatom und geht wieder als reines Sauerstoff in den Kreislauf zurück?
Also diese beiden Fragen, ja, sind in ihrer Breite so weit auseinander, dass ich will erstmal zum ersten reden und ich hoffe, dass ich über die Antwort die Sache mit dem Kohlendioxid nicht vergesse. Also zunächst einmal, wir sind recht sicher, dass die Sonne vor etwa 4 Milliarden Jahren, nicht Millionen, wie Sie sagten, schon tausendmal mehr, schon so war wie heute. Dafür gibt es eigentlich einen ganz guten Hinweis. Nehmen Sie einmal irgendein Stück Kohle oder nehmen Sie eine versteinerte Pflanze. Die muss ja auch entstanden sein im Sonnenlicht. Sie kann nur existiert haben in einem Klima, das etwa dem heutigen ähnlich ist. Vielleicht war es tropischer, vielleicht war es auch kälter. Es sind ja Schwankungen im Laufe der Erdgeschichte, haben sich ja ereignet. Aber dass die Sonne damals so ausgesehen haben muss, das erhellt allein daraus, dass wir die Folgen des Sonnenscheins ja heute noch sehen. Und wenn wir daran denken, ja, dass ja schließlich auch die Geologie eine geologischen Kräfte Millionen und Milliarden von Jahren überdecken. Es muss ja damals dort auch schon Wasser, die Täler herabgeflossen sein, um diese Gebirge, die heute zum Teil schon versunken sind, die man immer noch die Wirkung des Wassers vor 1 oder 2 Milliarden Jahren ablesen kann. Dieses Wasser muss ja dann auch vom Sonnenschein verdunstet, als Schnee und Regen auf das Land herabgeregnet oder herabgeschneit sein, um dann eben als fließendes Wasser diese Kräfte zu erläutern. Überhaupt, ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Schöpfung ist so unerhört groß. Und mit den Naturgesetzen zu Beginn der Schöpfung, über den wir natürlich als Wissenschaftler nichts sagen können, und der Rahmen der Naturgesetze ist so beschaffen, dass die Natur eben diesen großartigen Ablauf in sich selbst trägt. Wenn man die Vorstellung hat, dass der liebe Gott gelegentlich hier mal einzugreifen hätte, dann degradiert man ihn ja zum Uhrmacher, der gelegentlich mal eine Feder ersetzt oder die Uhr neu aufzieht. Das ist gewiss nicht nötig. Einfach weil die Urschöpfung so genial war, dass daran auch kaum mehr was zu verbessern ist. Jetzt zum Kohlendioxid. Das ist ja so, dass ein einmal verbranntes Sauerstoffatom in unseren Bereichen, im Bereich der Geophysik, einfach dann auch bleibt. Es legt sich dann nieder, entweder wird es vom Meer aufgenommen, wir haben ja im Meer Wasser, das ja Kohlendioxid löst als Gas, 50 mal mehr als in der Atmosphäre. Dann schließlich wird es zur Bildung von kohlenstoffhaltigen Gesteinen benutzt oder der Kohlendioxid hängt ja dann auch zum Teil in den wird dann auch zu einem winzigen Bruchteil lediglich nur durch die Sonnenstrahlung wieder zerstört, wenn diese Teilchen in die hohe Atmosphäre kommen. Das sind aber nur ganz winzige Bruchteile, sodass man also sagen kann, dass der einmal zerlegte, also das einmal entstandene Kohlenstoffatom bleibt, Kohlendioxidatom bleibt, mit einer großen Ausnahme. Und das ist eben das schöne Gleichgewicht, was Herr Schulz vorhin schon mal angespielt hat. Die Pflanzen können Kohlendioxid wieder zerlegen. Sie bauen dann den Kohlenstoff in ihre Substanz auf und entlassen den freien Sauerstoff. Wenn wir das nicht hätten, das möchte ich der Fragerin beantworten, dann wäre in der unglaublich geologisch gesehen unglaublich kurzen Zeit von 3000 Jahren wäre der ganze Sauerstoff verschwunden.
Ja, danke schön. Hören wir die beiden nächsten Anrufe.
Ich hätte gerne eine Frage an den Herrn Professor. Vielleicht kann er ein paar Worte sagen über die Entstehung dieser riesigen Erdölmengen und über die Entstehung der Phosphatlager in Marokko und Algier.
Die Menschheit ist im Verhältnis zur Erde sehr, sehr jung. Wird sie auch viel früher sterben als die Erde? Und kann sich der Herr Haber vorstellen, dass es andere intelligente Wesen in anderer Form gibt, als die Menschheit heute ist?
Also zur ersten Frage ist zu sagen, dass man sich lange Gedanken gemacht hat, wie wohl das Erdöl überhaupt entstanden ist. Und lange Zeit hat man geglaubt, dass es vielleicht anorganische Vorgänge sind. Der bekannte englische Astronom Hoyle hat eine Weile einmal geltend machen wollen, dass aus dem Erdmantel sich solche ölartigen Substanzen, also diese in ihrer typischen Mischung, sich dauernd von Neuem ergänzen. Das wäre sehr schön, wenn das der Fall wäre, aber heute neigt man eben mehr zur Meinung, dass diese ganzen Vorräte in der Tat organischen Ursprungs sind. Und zwar sind es dann sich zersetzende, zum Teil und in der Abschlüsse Sauerstoffs, sind das also schlammartige Massen von meist von Kleinstlebewesen, die im Wasser leben, hat sich das dann im Laufe dieser Jahrmillionen dann angesammelt und genauso wie ja dann auch ein versunkener Wald ja dann schließlich zu Kohle wird. Und dass die Kohle ja mit dem Öl verwandt ist, das können wir ja schon daran erkennen, ich kann jetzt nicht auf die chemischen Details eingehen, ist ja, dass man Kohle auch zu Benzin verflüssigen kann, etwas, was ja jetzt wieder große Mode wird. Nun zu der anderen Frage. Hinsichtlich der Lebensdauer des Menschen, Vergangenheit und vielleicht auch für die Zukunft. Das ist ein recht verzwicktes Problem. Indessen scheint es so zu sein, dass Lebewesen ihre verschiedenen Arten, die es gibt, dass ihnen auch als Art eine bestimmte Lebensdauer zuerteilt ist. Und zwar hat sich gezeigt, dass die Lebensdauer dieser Arten als Ganze, dieser Spezies, der Gattungen, dass sie immer kürzer wird, je höher sie entwickelt sind. So haben wir heute beispielsweise noch die primitivsten Lebewesen, nämlich die Viren und die Algen und Bakterien. Die gibt es schon seit dem Beginn des Lebens und sie haben sich in ihrer Struktur fast nicht geändert. Algen gibt es schon seit über einer Milliarde Jahre und die sind heute noch so. Und dann haben wir heute noch andere primitive Lebewesen, wie beispielsweise Skorpione, die Küchenschaben. Die gibt es schon seit 500-600 Millionen Jahren ohne wesentliche Änderung. Dann einige andere Lebewesen, beispielsweise die Fische. Da gibt es einige spezielle Arten, die schon ausgestorben sind. Andere wieder, beispielsweise die Haie, die gibt es auch schon seit 400 Millionen Jahren. Dann kommen die höheren Lebewesen, wie beispielsweise die Saurier, die sind schon ausgestorben. Denen war nur etwa eine Lebensdauer von 200 Millionen Jahren beschieden. Und dann kommen wir zu den Säugetieren. Ja, da gibt es sehr viele Säugetiere. Großtiere, wie beispielsweise der Säbelzahntiger, das Mammut und all diese anderen, die bis zur Eiszeit gelebt haben, die aber mittlerweile schon ausgestorben sind.
Das scheinen biologische Gesetzmäßigkeiten zu sein, aber der Mensch, sagt man ja, hat sich durch seine Intelligenz dieser biologischen Gesetzmäßigkeit entzogen oder ist zumindest in der Lage dazu.
Ja, diese Möglichkeit bestünde, aber an sich müsste dem Menschen eigentlich nach dieser Gesamtüberlegung, die allerdings nur ein kursorischer Gedanke ist, ja, müsste eigentlich die kürzeste von Lebensdauern haben. Und vielleicht in der Gegend von 10 oder 15 Millionen Jahren, von denen wir also jetzt etwa dann knapp 10% schon hinter uns hätten. Aber, Sie sagten es eben, Herr Schulz, uns besteht ja die Möglichkeit, unser eigenes Aussterben zu verhindern, eben durch Einblick in die biologischen Gesetzmäßigkeiten, dass man diese Gesetzmäßigkeiten, die dazu führen, dass eine Gattung schließlich ausstirbt, dass man an dieser Stelle dann eingreift, bewusst intelligent eingreift. Aber ich würde sagen, bevor wir uns über unser Aussterben Sorgen machen, sollten wir eigentlich mehr daran denken, dass wir die Übervölkerung im Auge behalten sollten.
Sind wir wieder beim Kernthema eigentlich Ihres Buches. Sie beantworten ja die Frage Ihres Buches, stirbt unser blauer Planet? Eine ähnliche Frage, die der letzte Hörer eben gestellt hat. Ganz klar mit der Frage, nein, er stirbt nicht. Und das Ganze klingt etwas sarkastisch, wenn Sie sagen, auch wenn der Mensch stirbt, und vielleicht gerade wenn der Mensch stirbt, wird unser blauer Planet als blauer Planet nicht sterben. Da sind wir schon wieder bei der Farbe Blau, von der man ja gesagt hat, dass sie sich hier und da, das haben Bilder von Satelliten und Weltraumschiffen deutlich gemacht, schon etwas verfärbt weggeht von der Farbe Blau. Wie steht's mit dieser Verfärbung?
Ja, das ist nun so, dass grundsätzlich die Farbe Blau bei unserem Planeten ja erzeugt wird durch das Meer. Wir haben ja 71% der Oberfläche unseres Planeten besteht ja aus Wasser. Man kann wirklich sagen, unser Planet ist eigentlich der einzige, der eine flüssige Oberfläche hat. Und zum Zweiten, und das ist ebenfalls sehr wichtig, unsere Erdatmosphäre streut das Sonnenlicht blau. Das heißt, unter den ganzen Regenbogenfarben des Sonnenlichtes, und die Atmosphäre wird ja vom Sonnenlicht dauernd durchflutet auf der Tagesseite, da werden diese relativ kurzwelligen Teile des Spektrums, nämlich das blaue Licht, wird herausgestreut, herausgefiltert, gewissermaßen nach allen Seiten weggestreut. Und wenn wir jetzt in den Himmel schauen, sagen wir mal auch mit der Sonne im Rücken, dann gelangen Sonnenstrahlen in unser Auge, gestreut von den Teilchen der Luft, und die sind vornehmlich blau. Die gleiche Streuung wirkt aber auch nach außen. Das heißt also, wenn ich jetzt in einem Raumschiff oder in einem Skylab oder in einem Satelliten die Erde umkreise oder die Erde gar von Mondentfernung ansehe, dann kommt auch dieses blaue Licht der Erdatmosphäre, kommt dann in mein Auge. Und das ist der Grund, weshalb die Erde blau ist. Nun, diese Streuvorgänge der Atmosphäre werden natürlich dann gestört, wenn Schmutz sich in ihr befindet. Also vor allen Dingen feinste Teilchen und Staubmassen. Und diese Teilchen, die machen dann den Himmel grau. Das wissen wir ja, dass wir den schönen blauen Himmel, den wir im Hochgebirge oder fern der Zivilisation noch sehen können an klaren Tagen, dass der über unseren Großstädten ja schon ziemlich Platz gegeben hat, diesem miesen grauen Smog und der Dunstglocke, in der das schöne Blau verschwunden ist.
Ich möchte gleich, Herr Professor, wenn Sie gestatten, nun auf das 7. Kapitel kommen. In diesem Zusammenhang ist es überschrieben, Alarm, 1 Gramm pro Tonne. Und da nennen Sie gleich zu Anfang die Begriffe Umwelt, Umweltverschmutzung, Umweltschutz, die ja so modern geworden sind. Und Sie schreiben, als Naturwissenschaftler liegt mir daran, eine Naturgeschichte dieses Phänomens zu beschreiben. Das heißt, jene Gesetze herauszufinden, welche unser Problem kennzeichnen. Und da haben Sie nun eine Gesetzmäßigkeit herausgefunden, von der auch ich, also muss ich sagen, überrascht war. Das war eigentlich das Kapitel, was mich am meisten fasziniert hat, weil hier offenbar doch ein gewisses Gesetz am Werk ist, das vielleicht ein guter Maßstab sein kann für die Verhinderung zukünftiger Umweltverschmutzung. Was ist damit gemeint? 1 Gramm pro Tonne, wie kommen Sie darauf?
Also es ist so, bei der Sichtung des Materials ist mir dieses Gesetz geradezu aufgefallen. Ich habe es auch noch an keiner Stelle irgendwo eigentlich so ausgesprochen gefunden. Deswegen habe ich mir ein bisschen Mühe gemacht, da noch einige zusätzliche Daten zusammenzustellen. Man kann nämlich feststellen, was ist eigentlich eine Verschmutzung, die muss man ja maßstäblich fassen. Und da stellt sich heraus, wenn ich 1 Gramm eines Schmutzmaterials hineingebe in ein klares Medium, sagen wir mal Wasser oder die Luft, dann ergibt sich eine bis zu einem Gramm pro Tonne Zumischung, ist die Sache noch unbedenklich. Da merkt man eigentlich noch nichts. Und da treten auch noch keine Störungen auf. Aber in dem Moment, wo der Faktor 1 Gramm pro Tonne überschritten wird, also das Mischungsfeld ist 1:1 Million, dann wird es merklich. Und wenn es weiter darüber geht, wird es sogar dann störend und schließlich sogar gefährlich. Und wie man es in solchen Sachen machen sollte, muss man erstmal in der Natur nachschauen. Was gibt es denn überhaupt für natürliche Verschmutzungserscheinungen? Das beste Beispiel, das dazu gehört, das sind große Vulkanausbrüche, wie sie sich etwa 1-2 Mal im Jahrhundert ereignen. Beispielsweise der Krakatau ist, das war einer der größten Vulkanausbrüche Ende des vorigen Jahrhunderts, ich glaube 1886 ist das gewesen. Da sind große Staubmassen von dem Vulkan in die Atmosphäre hinaufgeblasen worden. Da ist diese kleine Insel Krakatau, die liegt in der Sundastraße zwischen Sumatra und Java, die ist ruckartig explodiert. Und man hat abgeschätzt, aus der Größe der Insel, die fast ganz weggeblasen worden ist, wie viel Milliarden Tonnen Material dabei in die Erdatmosphäre hineingeblasen worden ist, als feinster Staub. Und es ergab sich dabei das Verhältnis 1:1 Million. Das heißt, 1/1000 der Atmosphärenmasse ist als Staub abgesetzt worden. Und das hat dann zu einer natürlichen Luftverschmutzung geführt, die über ein halbes Jahr angedauert hat. Diese Staubmassen sind um die ganze Erde getragen worden. Die ganze Erde war mit Staub erfüllt. Und es gab damals in den fernsten Gegenden, also auch in Alaska, auf der anderen Seite der Erde, gab es gewaltige blutrote Sonnenuntergänge, weil dieser Staub natürlich das Sonnenlicht sehr stark beeinflusst hat. Die Erde muss also etwa ein halbes Jahr lang nach diesem Staub, nach diesem gewaltigen Staubverschmutzung durch den Vulkanausbruch, nicht blau gewesen sein, mit Ausnahme das, was das Meer zurückstrahlte. Und es stellt sich nun heraus, dass Smog und diese Dunstglocken in den Großstädten dann auch immer gerade dann gefährlich werden, dass sie anfangen, die Augen zu beißen, dass man husten muss, wenn 1:1 Million Verschmutzungsgrad erreicht ist. Dasselbe gilt auch für DDT, für die Insektenschutzmittel. Wenn die sich anreichern hauptsächlich im Fettgewebe von Tieren, die also mit die Insekten fressen, die mit DDT getötet worden sind. Wenn dann die Anreicherung DDT 1:1 Million erreicht ist, dann kommen Vergiftungserscheinungen. Also man findet das immer wieder und man kann das anwenden auch auf andere Verschmutzungserscheinungen im Wasser. Und das ist also ein Maßstab geworden, mit dem wir gewissermaßen einen gefährlich werdenden Verschmutzungsgrad messen können.
Sie fragen, wie man das eigentlich nur mit dem Menschen macht, ihn als Element der Verschmutzung in Beziehung setzen mit seiner Umwelt. Aber lassen wir vorher noch zwei Hörer zu Wort kommen.
Ja, aber vielleicht
ich habe da eine Frage, und zwar geht es darum, die letzten Sätze von Herrn Professor Haber. Er sagte, dass die Eroberung des Weltraums mehr oder weniger dadurch gelungen sei, dass die Astronauten in das Weltall sich begeben hätten. Ich verstehe den Ausdruck Eroberung des Weltalls nicht. Ich versuche das zu glauben, dass er meint die Erkenntnis. Könnten Sie die Frage an ihn stellen?
Wie sind die Erkenntnisse der modernen Geologie und Geophysik zum Alter der Erde und des wesentlich kürzeren Alters des Menschen vereinbar mit dem Schöpfungsbericht der Bibel, der Genesis?
Darf ich bitten, das möglichst kurz zu beantworten? Ja. Ich glaube, das kann man auch, damit wir weiterkommen.
Ja. Zur ersten Frage ist zu sagen, dass, wenn ich sage Eroberung des Weltalls, dann ist das ein Ausdruck, der einfach, sagen wir mal, journalistisch geprägt worden ist. Das kommt noch aus der Zeit, wenn beispielsweise Amerika entdeckt wurde oder Australien, dann sagte man, Australien ist erobert. Das ist ja nur ein Ausdruck, über den wir uns nicht weiter aufzuregen brauchen. Zum anderen muss ich sagen, dass die Schöpfungsgeschichte in der Bibel, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch und die beiden naturwissenschaftliche Aussagen und die Bibel liegen auf einer ganz anderen Ebene.
Kann ich nun gleich, um anzuknüpfen an das, was Sie eben gesagt haben, ein Gramm pro Tonne und dann leuchtet eine rote Lampe auf. Wie kann man das nun beim Menschen machen? Kann man den auch entsprechend messen und in Beziehung setzen zu seiner Umwelt?
Ja, ich habe das dann auch versucht und habe dann das Gesetz benutzt, um auszurechnen, wie viele Menschen dürften eigentlich auf der Erde leben. Wobei ich allerdings dabei einen wenig schmeichelhaften Ausdruck für den Menschen benutzen musste. Und zwar, ich bitte meine Hörer um Entschuldigung, aber ich habe mich einfach außerhalb des ganzen Geschehens gestellt. Man kann ja den Menschen, wenn wir sehen, was wir heute mit der Erde zum Teil schon machen, ja selbst als ein Verschmutzungselement ansehen. Wir haben der Erde gewissermaßen, am Ende des Buches habe ich auch gesagt, wir haben ihr gewissermaßen einen Schnupfen verursacht. Wir sind eine Art Erreger. Und jetzt fragt man sich, wann wird dieser Verschmutzungsgrad unerträglich? Das heißt, von der Masse Mensch her gesehen. Und da muss man natürlich eine Beziehung suchen. Da kann man nicht sagen, so und so viele Menschen in einer Großstadt, dass sie noch sinnvoll leben kann und organisiert werden kann. Sondern wir müssen ja bedenken, dass wir als Menschen zur Fauna gehören. Und die Fauna hat eigentlich ein sekundäres Lebensrecht nur auf unserer Erde. Weil wir nämlich nicht imstande sind, aus der natürlichen Energie der Sonnenstrahlung und aus den Materialien, die sich in der Erdkruste befinden, organisches Material herzustellen. Das können nur die Pflanzen. Die Pflanzen sind imstande, eben ohne anderes Leben zu vernichten, selber ihre Körper aufzubauen. Und infolgedessen kann man sagen, das sind wir eigentlich Schmarotzer der Pflanzenwelt. Und jetzt muss man in Beziehung setzen, die Anzahl des organischen Materials, was die gesamte Pflanzenwelt der Erde, also die Bäume, die Gräser, die Sträucher, dann vor allen Dingen auch die Algen im Meer, die also 9/10 der ganzen Pflanzenmasse ausmachen auf der Erde, da kann man nun berechnen, wie viel Tonnen Materials, sagen wir mal, während der Lebensdauer eines Menschen im Schnitt von 50 Jahren angesetzt, überhaupt erzeugt wird. Und die gesamte Masse Mensch darf dann nur ein Millionstel dieser Pflanzenmasse bedeuten. Und das Erstaunliche, da kommt ein sehr vernünftiges Ergebnis heraus, und zwar 500 Millionen. Das ist die Erdbevölkerung, wie sie zur Renaissance bestanden hat. Und damals hat man ja von Übervölkerung und von Umweltverschmutzung auch noch überhaupt nichts gehört. Wir haben heute also mit 2 Milliarden diese Toleranzgrenze von 1 zu 1 Million, haben wir also schon das Vierfache überschritten. Das Erstaunliche ist, dass selbst auch an dieser Stelle, wenn wir den Menschen annehmen, auch wieder die kritische Grenze erreicht wird, in dem Moment, wo 1 zu 1 Million überschritten wird. Wir haben also das rote Licht schon überfahren.
Aber zurückschrauben auf die Zahl von 500 Millionen, das heißt uns zurückversetzen, was die Zahl der Menschheit angeht, in die Renaissancezeit, das ist ja wohl nicht möglich, es sei denn, es gibt eine radikale Reduzierung der Weltbevölkerung durch eine oder mehrere Katastrophen. Sie sprechen auch einige in Ihrem Buch an. Ich darf kurz dazwischen bemerken, liebe Hörerinnen und Hörer, rufen Sie uns nicht mehr an. Wir haben hier noch so viele Anrufe liegen, dass wir wohl kaum mit denen durchkommen. Es sei denn, wir verzichten auf einige wesentliche Aussagen noch von Professor Heinz Haber, was wir aber dann auch in Ihrem Interesse nicht tun wollen. Bitte also nicht mehr anrufen. Professor Haber, Sie zeigen ganz deutlich in Ihrem Buch, ich darf es jetzt ein bisschen zusammenraffen, dass der Minimumfaktor eigentlich die Energie ist. Man kann sich natürlich überlegen, es gibt einige Pessimisten, die sagen, es ist möglich, auch noch ein paar Milliarden zusätzlich zu ernähren. Noch hocken wir nicht alle aufeinander, das heißt, Raum haben wir schon. Wir brauchen aber Nahrungsmittel und um Nahrungsmittel zu produzieren, braucht man wieder Energie. Es geht also letztlich um die Frage der Energie. Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Es gibt ja auch unter den Fachwissenschaftlern, unter Physikern, Pessimisten und Optimisten. Zu welchen gehören Sie und welche Möglichkeiten sehen Sie?
Es ist sehr richtig, dass Sie das sagten, Herr Schulz, denn sonst kann man die Wichtigkeit der Energie überhaupt gar nicht klar machen. Und vielleicht ist das Heilsamste überhaupt an dieser jetzt, an den Schuss vor dem Bug, den wir als Weltraumschiff erhalten haben, eben die Tatsache, dass die Frage der Energie, die wir als absolut selbstverständlich hingenommen haben, eigentlich in der Gesamtheit, in der Weltöffentlichkeit, dass da wir darauf aufmerksam geworden sind. Energie braucht man nämlich auch, wie Sie richtig sagen, in ganz besonderem Maße, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Wir können nicht mehr aus dem Sack heraussehen, mit dem Jauche verstüngen und mit der Sense mähen. Damit können Sie keine 2 Milliarden oder 4 Milliarden oder vielleicht gar 8 Milliarden Menschen ernähren. Dazu braucht man, wie ich es genannt habe, eine Superlandwirtschaft, die hochtechnisiert ist und selber unerhört viel Energie verbraucht. Einen Zentner Weizen, den man erntet, hat ja eine gewisse Energie, die wir ja bei der Ernährung dann in unsere Körperenergie umwandeln. Aber die Energie, die in dem geernteten Sack Weizen drinsteckt, ist nur ein Bruchteil dessen, was wir hineingesteckt haben an Benzin und an der Herstellung landwirtschaftlicher Maschinen. Und dass wir mit unseren fossilen Energiequellen, also mit Kohle und Öl und auch dem Erdgas, nicht mehr allzu weit kommen, das dreht sich jetzt vielleicht noch beim Öl, ist es am schlimmsten, da dreht es sich vielleicht noch um 50 bis 80 Jahre. Vor allen Dingen müssen wir bedenken, dass immer mehr verbraucht wird. Bei der Kohle geht es vielleicht noch 200 Jahre und beim Erdgas vielleicht so etwa 150 Jahre, vielleicht auch noch weniger. Also wir müssen unbedingt allein zur Ernährung, ich will noch ganz so absehen davon, dass wir auch schließlich einen Verkehr haben wollen, dass wir schließlich auch im Winter nicht frieren wollen, müssen wir eine Energiequelle finden, deren Ergiebigkeit immer größer ist. Und die einzige Möglichkeit hier, Sie sprachen von den Physikern, ja, Pessimisten, Optimisten, ist eben die Zauberformel der Energieerzeugung, welche die Sterne uns vormachen. Im Innern der Sterne, im Kerne der Sterne entsteht Energie durch Verschmelzung von leichten Atomkernen, also Wasserstoff und schwerer Wasserstoff. Und trippelschwerer Wasserstoff zum Teil, selbst auch schwere Elemente wie Kohlenstoffkerne werden umgewandelt. Und dabei entstehen dann große Mengen von Energie, die dann als Sonnenstrahlung den Sonnenkörper durchsetzen und abgestrahlt werden. Das ist bei allen Sternen so.
Das klingt so einfach, aber ist so schwer nachzuvollziehen.
Und das ist deswegen so schwierig zu machen, weil die Temperaturen, bei denen diese Prozesse einsetzen, so unerhört hoch sind. Die liegen in der Gegend von 15 bis 20 Millionen Grad. Stellen Sie sich einmal vor, ja, das ist 1000-mal heißer als die Temperaturen, die wir in einem Kohlebogen haben oder in den heißesten Flammen, die man erzeugen kann. Also eine Schweißflamme, nicht? Das ist 1000-mal heißer.
Solche Temperaturen zu beherrschen ist natürlich
ist bisher noch unmöglich. Sie können ja so ein heißes Gas, Plasma nennt man das, in keinen Behälter hineingeben. Die Wände verdampfen ja sofort. Und da gibt es eben diese Tricks, die Physiker schon seit längerer Zeit verwenden, dass man eine sogenannte magnetische Flasche benutzt. Dieses Plasma ist ja leitend und unterliegt daher den Gesetzen bestimmter Bewegungen in einem Magnetfeld. Und das Magnetfeld kann man so gestalten, dass das Gas zusammengequetscht wird. Und hier bin ich weder Optimist noch Pessimist, aber eines muss ich sagen, es ist der einzige Ausweg, der Menschheit, ich spreche jetzt nicht vom Jahr 1974, ich spreche nicht vom Jahr 2000, ich spreche jetzt mal vom Jahr 2100. Also in etwa 100 oder 150 Jahren, wenn wir bis dahin unseren Enkeln das nicht gegeben haben oder die Kinder und Enkel das nicht herausbekommen, dann wird es für die Menschheit sehr schlecht aussehen. Und das ist eben das, was meine größte Kritik, die ich jetzt eigentlich anwenden möchte, ist, dass die Regierungen der ganzen Welt, die Industriestaaten, die westlichen Länder genauso wie der Ostblock, ziehen einfach noch nicht die Konsequenz. Es müsste jetzt, und zwar heute, nur nicht morgen, das ist ja das, was man sagen muss, im Gegensatz zu dem Wahlspruch der Politiker, morgen, nur nicht heute.
Vielleicht liegt es daran, Sie sagten eben, die jetzigen Energiequellen, vor allem das Erdöl, Kohle, die gehen garantiert zu Ende in 50 bis 100 Jahren, vielleicht sogar noch früher, dass die Politiker, die heute die Entscheidungen zu treffen haben, dann garantiert nicht mehr leben.
Ja, das ist es ja. Und es müsste an sich jetzt die allergrößten Anstrengungen gemacht werden. Es müssen jetzt, sagen wir mal, solche Projekte wie das Apollo-Projekt oder wie das Manhattan-Projekt, als in Amerika die erste Atombombe entwickelt worden ist, in den Jahren 41 bis 45. Solche Großprojekte ohne Rücksicht auf Kosten müssten jetzt in die Kernfusion, wie man das nennt, hineingesteckt werden. Es müsste die ganze Welt zusammenarbeiten. Es müssen große neue Institute gebaut werden. Und vor allen Dingen, wir müssen das noch tun, solange wir noch etwas Öl und Kohle haben. Denn diese ganzen Forschungen, wir müssen ja unsere Zivilisation, unsere Großindustrie, die müssen wir ja dafür aufrechterhalten. Das kann man nicht in der Garage bauen. Und diese Großindustrie, diese Großforschung müssen wir ja noch mit dem Öl betreiben, was uns jetzt gerade noch übrig bleibt.
Sagen wir es noch einmal klar, wenn Sie sagen, Professor Haber, die einzige Möglichkeit ist, Energie zu gewinnen durch Kernverschmelzung, dass es eine Absage ist eigentlich an die jetzt so in Mode kommende Kernenergie, die ja auch in den nächsten Jahren wohl verstärkt an die Stelle der traditionellen Energiestoffe, Kohle und Öl treten wird.
Nein, es ist keine Absage. Es ist nur so, dass erstens einmal die Fissionsenergie, also die Spaltungsenergie, ja auch wieder fossil betrieben werden muss, nämlich mit Uran und Thorium, die spaltbaren Elemente, die dann auch erschöpflich sind. Und dann muss zum Schluss noch gesagt werden, das gehört unbedingt noch dazu, und wenn es nur 20 Sekunden sind, alle anderen Energiequellen, wie beispielsweise die Gezeiten oder die Erdwärme oder vor allen Dingen das direkte Sonnenlicht, sind zwar tauglich, auch die Wasserkraft, aber sie sind, wenn man es richtig bedenkt, auf die Dauer prozentmäßig gesehen nur Arabesken. Man kann nur damit kleine Energiebedarfslücken kann man damit schließen.
Herzlichen Dank, Professor Haber. Lassen Sie uns an dieser Stelle unser Gespräch leider, muss ich sagen, abbrechen. Meine Damen und Herren, wir sprachen mit Professor Heinz Haber über sein Buch »Stirbt unser blauer Planet«. Das Buch ist erschienen in der Reihe Öffentliche Wissenschaft in der Deutschen Verlagsanstalt. Dankeschön fürs Zuhören, danke Ihnen, Professor Haber, und trotz allem ein gutes neues Jahr. Auf Wiederhören.